Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 223. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, noch immer in Innsbruck.
Unsere zwei Themen diese Woche. Ein gewisser Roger Federer will kein Tennis mehr spielen und wir reden darüber, welchen Status er in der Schweiz hatte und wie man eigentlich in den anderen beiden Ländern, in Österreich und in Deutschland, diesen götterähnlichen Status kriegt, den Roger Federer offenbar in der Schweiz hatte oder hat.
Warte mal, du sagst Roger Federer. Wie unterscheidet man in der Schweiz eigentlich Roger und Roger?
Ich habe gestern noch alte Ausschnitte aus Blick-Interviews, die er gegeben hat, im Laufe seiner Karriere gelesen. Und da hat er mal offiziell gesagt, wieso er will, dass man ihn Roger nennt und nicht Roger. Weil eigentlich wäre er auch kein Roger, sondern ein Roger hier. Weil nur ihr Komischen das so betont. Auf jeden Fall, aber dass er ein Roger ist. Und der Grund war jetzt sinngemäß, ihr Roger sei ihm zu lieblich, zu langweilig, zu flau. Und man muss wissen,
also genau das, was du ihm vorwirfst. Yes.
Er hat auch mal in Interviews gesagt, er sei nicht so der Aufreißer-Typ, wenn es um Frauen geht. Aber wurscht, seine Mutter stammt ja aus Südafrika und von dem her gibt es da auch eine familiäre Erklärung für.
Etymologische Begründung.
Genau,
sozusagen.
Danke, dieses Wort habe ich gesagt.
Okay. Also, wir reden über götterähnliche Helden in unseren Ländern und wie sie das werden im A-Thema und wir reden im B-Thema im weiteren Teil unserer wunderbaren Schulserie über Privatschulen und ihre Rolle in unserem Schulsystem. Wir sind dazu erreichbar unter alpen@zeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht.
Aber bevor wir jetzt beginnen, haben wir noch wichtige Informationen durchzugeben. Zum einen habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung habe ich das eigentlich mal gesagt, dass wir einen Job zu vergeben haben bei uns im Schweizer Büro der Zeit. Ich weiß gar nicht. Habe ich das schon mal angekündigt?
Ich glaube nicht, nein.
Gut, also. Ich höre dir nicht so zu.
Vielleicht wäre das auch für dich mal interessant. Auf jeden Fall. Also wir haben einen Job im Schweizer Büro zu vergeben als Redakteur, Redakteurin und bewerben kann man sich auf dem Job oder ihm auf dem Jobportal der Zeit Verlagsgruppe.
Und dann noch der Hinweis auf unseren Film am 12. Oktober, Primetime, 20.15 Uhr auf Dreisat. Wir waren ja gerade 3 Tage lang in Dortmund dafür, um sozusagen das letzte Kapitel davon zu drehen.
Und wir haben ja eine interne Wette, ein Ziel.
Ja, du hast ein Ziel.
Ja, wir haben 2 Ziele. Wenn wir beginnen mal mit dem ersten Ziel, das zweite Ziel, da lassen wir jetzt noch etwas Zeit. Auf jeden Fall, wir wollen die 500.000 knacken. Sonst sind wir stinkbeleidigt. Also wir werden jetzt nicht aufhören, bis zur Sendung vor dem 12. Oktober unsere lieben Hörerinnen und Hörer damit zu quälen, dass sie wirklich allen, aber wirklich allen in ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundeskreis, auf ihren Social-Media-Kanälen oder wo auch immer, um die Ohren hauen, dass am 12. Oktober 20.15 Uhr Dreisat eingeschaltet werden muss, damit diese 3 Jocken die 500.000er-Marke knacken.
Wir schicken einfach allen Menschen, die uns in den vergangenen 4 Jahren irgendwelche Hörer Mails geschrieben haben, einfach unverschämterweise so eine Outlook-Kalender-Erinnerung. Müssen einfach nur auf Annehmen klicken oder sie können noch nicht mal auswählen. Also 12. Oktober 2015 Dreisat. Aber du hast es schon gesagt, Florian, wir waren gerade in Dortmund, in meiner Heimatstadt. Wie hat es euch denn gefallen da?
Ich meine es jetzt ganz ohne Ironie und Sarkasmus und so, sondern ganz ernst, ich mag diese Stadt.
Ha.
Ich mag die Selbstverständlichkeit, mit der Dortmund nicht schön ist. Und das kommt, glaube ich, daher, ich komme ja aus einer Gegend, in der irgendwie alles schön ist und was nicht schön ist, wird schön gemacht.
Vor allem die Inntal-Autobahn.
Ja, selbst die wird irgendwie halt dann eingekleidet und so. Aber und zwar, es ist irgendwie alles schön. Und Dortmund ist so gefühlt das Gegenteil. Und das ist wohltuend und eben die tun nicht einmal so, als wären sie hübsch und bilden sich aber auch auf dieses Unschönsein nichts ein. Also mir hat das einfach gut gefallen.
Ich komme, glaube ich, wieder, aber das nächste Mal mit dem Velo. Wir waren ja nicht nur am Revierderby, sondern auch auf einer Halde, einer Zeche, weil wir da ja am Arbeiten waren und es sich wirklich wie Arbeit auch anfühlte. Hatten wir nicht allzu viel Zeit, um nach links und rechts zu schauen, aber ich will mir all diese Industriedenkmäler und was ihr da raus gemacht habt, dass sie neben Zechen, Stahlwerken etc. mal noch in Ruhe anschauen.
Ja, aber da komme ich mit, weil da brauche ich nicht einmal ein E-Bike.
Weil es flach ist.
Genau.
Du fauler Sack.
Also auch das Ruhrgebiet hat ja einen Tourismusverband. Lieber Tourismusverband Ruhr, Sie können auch mir gerne Glasflaschen oder sonstige Dinge dafür schicken, dass ich diese beiden Herren aus den schönen Alpenländern zu Ruhrgebietsfans gemacht habe. Lass uns zum ersten Thema kommen. Stars, Götter ist das Wording, was du benutzt hast, Matthias, um zu beschreiben, welchen Status Roger Federer in der Schweiz hatte oder hat. Manche Zeitungen behaupten, er sei der allergrößte Schweizer momentan, der da jetzt gerade angekündigt hat, nicht mehr Tennis spielen zu wollen. Erzähl mal ein bisschen was über seinen Status in der Schweiz.
Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich ja diese Federer-Manier nicht so ganz verstehe. Und ich finde sie ehrlich gesagt auch etwas übertrieben und in einigen Aspekten auch recht peinlich. Also wenn jetzt all die Sportjournalisten und die männliche Form ist hier nicht zufälligerweise gewählt, die ab und an in den letzten Jahren ein paar Minuten oder vielleicht auch mal Stunden mit Federer erhielten, nun ganz ergriffen von seinem Rücktritt sind, ehrlich gesagt, das lässt mich etwas ratlos zurück. Und was mich auch irritiert und was ich auch sehr seltsam finde, was die alles über diesen Mann zu wissen meinen. Also nicht jetzt nur, dass er gut gespielt hat, das schlägt keinen Geist weg oder das ist irgendwie klar, aber auch wie er denn so sei, so persönlich und so dieses Reininterpretieren. Ja, also ich fremdle da recht mit.
Ich verstehe das eigentlich schon.
Also was jetzt?
Ja, diese Verehrung, die Federer da entgegenkommt jetzt gerade
mit. Also weil der Rocci so ein Netter ist? Oder?
Ich muss da vielleicht aufholen, also ausholen. Also Tennis ist ja ähnlich wie Fußball, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung, ob der nett ist oder nicht. Einfach nur zur Einordnung, das letzte Tennismatch, das ich komplett gesehen habe, war das Finale der French Open 1995, Thomas Muster gegen Michael Chang.
Stopp. Yeah. Bei Michael Chang muss ich immer an meine Großmutter Selig denken, die sich bedeutend mehr für Tennis interessiert hat, als ich mich für Tennis interessiere. Und die sich, das ist so eine meiner Kindheitserinnerungen, weil die hatte damals schon so einen recht großen Fernseher. Wir hatten, wenn dann überhaupt, einen ganz kleinen Fernseher. Auf jeden Fall lief dort ab und zu Tennis. Und die hat sich wahnsinnig über Changs Gestöhne auf dem Court genervt.
Mehr als über das vom Muster.
Mir blieb einfach, meine Großmutter nervt okay. sich übers Gestöhne von Michael Chang.
Okay. Wo war ich? Ah ja, genau, ich muss zum Federer zurück. Genau, also, Roger Federer, vermutlich einer der besten Athleten in irgendeiner Weltsportart. Und gleichzeitig finden ihn auch nur hunderte Millionen Menschen sympathisch. Also eben so eine globale Figur, Legende des Sports und was dann, glaube ich, ganz wichtig ist, und Lenz darf sowas nicht sagen, aber so von Kleinstadt zu Kleinstadt, Matthias. Wir haben nicht viele davon, von solchen Figuren, beziehungsweise eigentlich gar keine, würde ich behaupten. Ihr habt jetzt mal so jemand gehabt und ihr werdet aber künftig keinen mehr haben. Und dass man da dann mal in die Tasten haut, wenn der zurücktritt, das kann ich wirklich verstehen, das finde ich nachvollziehbar. Und natürlich gibt es dann irgendwelche Sesselfurzer in Redaktionen, die nicht in den Sportressorts sitzen, die sich da zurücklehnen und das belächeln, weil sie glauben, dass sie die Welt viel besser verstehen.
Hast du mich jetzt Sesselfurzer genannt?
Na, selbstverständlich.
Ich war am Wochenende auf den Beinen, also du warst dabei, Entschuldigung.
Also. Ja, aber also, dass es die dann gibt, ist ja irgendwie ganz klar, das ist ja jedes Mal so, oder? Also, aber es ist ja wieder wurscht.
Du argumentierst nicht wie ein Österreicher, ich bin völlig irritiert, weil ja das Rumgegrantle und das Mäh finden eigentlich eure Kernkompetenz oder Weltsportart ist. Aber vielleicht muss ich jetzt auch mal noch für alle Nicht-Schweizer Medienkonsumentinnen und Konsumenten einordnen, was oder erzählen, was da bei uns in den vergangenen Tagen los war. Also Roger Federer verdrängt die Queen zwischenzeitlich aus den Schlagzeilen.
Ja, das ist doch das, was du wolltest. Davon warst du doch auch schon genervt. Das ist
alles ein bisschen inkonsistent ja. bei dir.
Das ist jetzt ein Whataboutism. Ich kann mich ja über. Also, Entschuldigung, und so flexibel bin ich, dass ich mich über zwei Dinge gleichzeitig nerven kann. Ich kann auch nicht über das Dritte mich nerven. Okay. Da ist Luft nach oben. Also der verdrängt die Queen zwischenzeitlich aus den Schlagzeilen und jetzt nicht nur so. Kurz mal als Newsflash, sondern also da musstest du durchscrollen, bis du zu einer halbwegs normalen Nachricht kamst. Das Schweizer Fernsehen brachte Sondersendungen zu seinem Rücktritt. Seine Sponsoren schalteten tags darauf bis zu zweiseitige Inserate-Lümpen in den Tageszeitungen und die NZZ.
Ja, was erlauben die sich? Also.
Die machen ein Geschäft aus dem armen
NZZ,
Jungen.
Die NZZ, schaut mal, ich habe das euch mitgebracht. Es raschelt jetzt etwas, leider können jetzt das unser Zuhörer sehen.
Super in einem Podcast der Zeitung.
Die NZZ legte ihrer Samstags-
Matthias.
Und Sonntagsbeilage eine Ausgabe, eine Sonderbeilage bei, Titel Roger Federer, er geht und bleib doch für immer. Und auch dort inserieren natürlich seine Sponsoren fleißig. Und ja, die Schweizer Turnschuhfirma, an der Federer beteiligt ist, brachte diese Tage einen neuen Roger-Schuh heraus.
Was davon ist jetzt überraschend? Es ist Big Business um einen Tennisstar. Overge.
Nichts ist überraschend, auch nicht, dass wir Schweizer aus dem Rücktritt ein Big Business machen, aber und eben. Empören. Ich kann mich auch nicht darüber empören. Ich finde es einfach etwas.
Du hast uns das Thema aufgezwungen.
Das Thema finde ich interessant, Götter. Und dabei für einmal nicht über uns drei zu sprechen, finde ich auch eine Herausforderung. Aber ich finde das Ganze einfach etwas seltsam.
Aber erklär doch mal, also wie gesagt, der sportliche Erfolg von Roger Federer, den kann man überall nachlesen. Der ist jetzt kein Geheimnis. Aber es geht ja weit darüber hinaus bei euch offenbar, eben was jetzt mit medialer Berichterstattung und Queen verdrängt und so weiter. Warum fahrt ihr so auf den ab?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig zu sehen ist, wir sind nicht die Einzigen, du hast ja vorher auch schon gesagt, die auf ihn abfahren. Und ich glaube, das macht ihn halt so richtig groß. Also Roger Federer ist so die Nespresso-Kapsel des Tennis. Da weiß am Schluss auch nur noch so am Rand jemand.
Auch überhöhte Müllproduktion und irgendwie ökologische Sünde, das ist das Erste, was mir bei Nespresso einfällt.
Mir fällt so ein Bäh-Geschmack ein bei Nespresso, aber verkauft sich wie Sau und kommt aus der Schweiz und ist auch eine extrem starke Marke. Aber eben mit globalem Erfolg. Also ich glaube, das ist bei ihm mal wichtig, der ist ein globaler Star. Und was interessant ist, dass eben er ist Sohn eines Schweizer und einer Südafrikanerin und wohnt zum Beispiel in Valbella, das ist hier in Bündner Bergen, aber gleichzeitig auch in Dubai. Also so dieses Globetrotter-mäßige. Wie ich finde, eigentlich die gescheiteste Kurzanalyse, das hat mich auch etwas erstaunt eigentlich, hat ein langjähriger Schweizer Tenniskommentator gegeben. Der war auch mal Trainer, glaube ich, von Steffi Graf, der heißt Heinz Günthert. Und der meinte in einem Interview, Zitat, Federer gab auf, also eben wurde gefragt, wieso er so erfolgreich und so populär war. Er, also Federer, gab auf kontroverseste Fragen lange Antworten, ohne viel zu sagen. Ihn konnten alle adoptieren, egal wo er einlief, also ins Stadion einlief. Er war der Sohn dieses Landes, dieses Stadions, selbst in Frankreich gegen einen Franzosen.
Das finde ich sehr treffend. Das muss man in Frankreich tatsächlich erstmal schaffen. In der Süddeutschen Zeitung stand auch ein sehr guter Satz, der das für mich ganz gut auf den Punkt bringt. Da stand, Federer sei berühmt durch nichts anderes als sein brillantes Tennisspiel. Und Florian, du hast das vorhin so abgetan und ja, man weiß ja seine sportlichen Erfolge und so weiter, Sportler erfolgreich, schön und gut so. Das könnte ja nicht alles sein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das genau der Kern ist. Das klingt nämlich wie etwas Selbstverständliches, dass halt ein Tennisspieler für sein Tennisspiel berühmt ist, aber dass er für nichts anderes außer das berühmt ist, ist eigentlich das Besondere an Federer. Weil wenn man sich das mal genauer anschaut, also andere Stars sind halt irgendwie auch deshalb dann Stars, weil sie absichtlich oder einfach aus Charaktergründen, weil es ihnen einfach entspricht, sehr gut zu den Logiken der Aufmerksamkeitsökonomie passen. Also sie sind zum Beispiel besonders schrill oder besonders laut. Also John McEnroe früher, Nick Kyrgios heute im Tennis, im Fußball so Leute wie Mario Barca oder Marco Arnautovic oder so, der auch bekannter ist, als es eigentlich sein Spiel begründet, einfach weil er darüber hinaus auch so schillernd ist. Und dann gibt es erst recht noch diejenigen, die dann in Reality-Shows landen und da dann besonders krasse Sachen machen und da quasi so eine Prominenz aus der Prominenz heraus fortsetzen und nicht mehr aus dem, was eigentlich mal Ursprung ihrer Bekanntheit war. Oder sie erweitern ihre Berühmtheit dann noch weiter. Also eigentlich Philosoph Richard David Precht, der würde wahrscheinlich mittlerweile nachts um 3 noch meine Einkaufsliste kommentieren, wenn man ihn anrufen würde und ihn mit Kamera hinhält.
Aber er würde aus seiner Einkaufsliste einen offenen Brief machen.
Ja, genau. Bei der Zeit würde er zuerst erscheinen. Oder Franz Beckenbauer, der ist auch nicht mehr bekannt dafür, dass er ein besonders toller Fußballer war, sondern der ist so eine Art, ja, über Fußball großes Gustav Ganz Glücksmaskottchen fürs ganze Land geworden. Dann gibt es Sebastian Vettel, den er ja besser kennt als ich, der mittlerweile seine Prominenz nutzt, um über Ökologie und Klimaschutz und solche Dinge zu reden. Das ist alles gar nicht schlimm, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen lustig gemacht habe. Das ist ja alles in Ordnung. Man kann ja seinen Status nutzen, um damit andere Dinge zu tun. Aber Federer macht das halt nicht. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Der macht halt Tennis, Tennis, Tennis und so ein bisschen Charity. Und ja, mein Gott, es gibt auch noch einen Turnschuh mit seinem Namen drauf. Aber das ist nicht so, dass der seine Berühmtheit transferiert und gewissermaßen ausnutzt. Zumindest in seinem öffentlichen Bild kommt das bei mir nicht an. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das über die 20 Jahre, die er das jetzt schon macht, eine ziemlich irre Leistung ist. Federer ist für mich einfach nur Sportler. und strahlt durch das, was er auf dem Platz macht. Und da macht er halt Dinge, die sonst in der Eleganz niemand kann und niemand konnte auf der ganzen Welt. Und um dich völlig auf die Palme zu bringen, Matthias, das war vorhin schon Thema, diese Ausschließlichkeit, mit der Federer sich zumindest in seinem öffentlichen Auftritt im Tennisspiel widmet, das erinnert mich fast an die Disziplin und an die Verlässlichkeit, und die wir jetzt bei der Queen zuletzt so ausführlich besprochen haben, die ja auch völlig in ihrer Rolle aufging.
Also ich sage das ja ungern, aber ich gebe dir zu weiten Teilen recht, aber du hast einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt vergessen, und zwar Federer, die Werbeikone. Also ich meine, der macht für wahnsinnig viele Dinge Werbung. Diese Werbung ist zumindest hierzulande extrem präsent, und von dem her, ja, ich weiß eben, es ist dann nicht nur sein Spiel, sondern es ist auch seine anders wie geartete mediale Aufmerksamkeit. Also so ein, also du hast ihn jetzt ja so beschrieben, fast schon als Tennis-Zen-Mönch, der sich nur um seinen Sport gekümmert hat. Also so war es dann ja auch nicht. Aber gleichzeitig habe ich in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt, wieso ich eben mit Federer nie warm wurde. Ich glaube, die Erklärung von Heinz Günther hat sehr, sehr viel. Und wieso mich auch so diese Aufregung etwas nervt. Und wie denn, das war so der nächste Gedanke, wie denn ein richtig böser Federer-Text geschrieben werden müsste? Und ich hatte einfach keine Idee. Und ihr wisst ja, ich kann mich ja wirklich nerven über Dinge und auch mich da reinsteigen, aber es war dann auch so etwas, ja okay. Ich fand ihn halt einfach neben dem Court immer etwas langweilig. Angeblich ist das sehr nett, aber halt etwas langweilig. Und es hat wie so keine zweite oder dritte Ebene bei ihm, finde ich.
Florian, ich glaube, das können wir mit ein bisschen Fantasie als Kompliment für uns umdeuten, dass er so lange mit uns aushält, heißt, dass wir zumindest nicht langweilig sind, aber vielleicht sind wir auch nicht nett genug, um ihn zu langweilen.
Das spricht für euch. Aber gibt es denn so Figuren, die einen ähnlichen Status wie Federer bei uns hat, in euren Ländern?
Ich habe darüber jetzt ein paar Tage nachgedacht, und nein, ehrlich gesagt, kenne ich niemanden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ihr jetzt natürlich in dem Moment seid, in dem der Status am höchsten von allen ist. Also Ende der Karriere, er wird nochmal so richtig abgefeiert. Wer weiß, was für einen Status Federer bei euch in 10 oder 20 Jahren hat. Es gab bei uns natürlich auch Leute, die gerade so nach zu ihrem Rücktritt sehr, sehr groß gefeiert wurden. Aber nein, ich kenne keinen Deutschen, keine Deutsche, der oder die einen ja auch populären Sport wie Tennis so dominiert hat wie Federer. Eben das Tennis. Am ehesten war es noch bei Michael Schumacher in der Formel 1 so. Es gab schon so eine Zeit Ende der 90er, wo in vielen deutschen Vorgärten und Kleingärten so Schumacher und Ferrari fahren, gerne auch Deutschlandfahnen dazu wehten. Aber zum einen war Schumacher als Fahrer, naja, also nicht gerade ein lupenreiner Gentleman. Das ist ja
Schummelschumi.
Ich wusste, dass ich da bei euch ja irgendwie an tiefe Erfahrungen rühre. Und zum anderen war Formel 1 und ist Formel 1 bei aller Begeisterung dafür in Deutschland bei vielen dann doch nicht so wirklich als populärer, normaler Sport anerkannt. Also es hat schon auch, sagen wir mal, gibt schon immer noch gewisse Vorbehalte, unter anderem ja auch bei mir gegenüber der hellen Begeisterung für Formel 1.
Ja, und wenn ich da ganz kurz noch rein darf, Formel 1 war halt auch zur Zeit von Schumacher zum Beispiel in den USA, also nicht inexistent, aber jetzt kein großes Ding, im Gegensatz eben zu Federer in den USA zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Und dann verschwand Schumacher ja auch auf eine sehr tragische Weise durch seinen Skiunfall aus der Öffentlichkeit, und es gab gar nicht so diesen, ach, er tritt zurück und alles ist schön und, ne, also den Moment gab es auch viel weniger. Dann gibt es doch so ältere Ikonen, weil da würde ich wirklich nicht von Göttern sprechen, das sind höchstens Sportikonen, also Max Schmeling beispielsweise, dann Franz Beckenbauer habe ich schon erwähnt, Franziska von Almsick war auch schon sehr, sehr groß in ihrer Zeit, aber Schwimmen ist jetzt nun auch nicht so ein krasser Publikumssport wie Tennis, das zumindest eine Zeit lang war bei uns. Dann gibt es auch so ein paar Schauspielstars, also Marlene Dietrich beispielsweise, ist auch eine Ikone, aber das ist auch schon einfach sehr, sehr lange her und hat jetzt nicht mehr so eine wahnsinnige Präsenz in der heutigen Zeit, und auf eine Art ist eine Ikone zumindest, auch eine überpolitische Ikone tatsächlich mittlerweile Angela Merkel, der ist es zumindest in den letzten Jahren ja auch ziemlich gelungen, dass ihr ein sehr breites Wohlwollen entgegengeschlagen ist, unabhängig davon, was sie so konkret gemacht hatte. Man hatte fast den Eindruck, die kann eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Was all diese Leute so ein bisschen vereint und was so ein bisschen meine These wäre, die Deutschen haben nicht so gern andere Deutsche als Ikonen. Also wenn man fragt, wer die deutschen Helden sind, oder wenn man die Deutschen fragt, wer ihre Helden sind, dann sagen sie als erstes Mahatma Gandhi, Maria Theresia und sowas. Und viele sagen, nee, wir wollen gar keine Helden haben. Und ich finde, das ist ja auch nichts Schlechtes. Es gibt ja den Satz von der postheroischen Zeit, in der wir mittlerweile lebten, weil wir eben nicht mehr irgendwelche Kriegshelden oder sowas verehren. Und das kann ja auch ganz gut sein, dass man sich nicht mehr, dass man nicht mehr einzelne Personen so sehr vergöttert und sich ihnen so ins Gefolge wirft. Und wenn es dann doch mal deutsche Ikonen gibt, dann sollen sie halt gefälligst so sein, wie die Deutschen sich selbst gerne sehen wollen. Nämlich bescheiden, gern ein bisschen Aufstiegsgeschichte dabei, wie beispielsweise bei Boris Becker. Aber bitte halt auf keinen Fall zu exaltiert. Also Falco hätte bei uns einfach keine Chance gehabt.
Falco hat bei euch eine Chance gehabt und war sehr prominent in Deutschland.
Weil er Österreicher war.
Ja. Aber er hätte heute auch keine Chance mehr. Also ich glaube, das wird heute nicht mehr gut gehen. Also man muss ja nur auf YouTube mal so Talkshow-Auftritte von Falco anschauen aus den 80er Jahren, 90ern. Und also was der da so von sich gegeben hat, das wird wirklich nicht lang gut gehen. Sei es wie sei, wir haben ja am Wochenende beim Abendessen mal drüber gesprochen, ob es ähnliche Figuren wie Federer gibt, so Pendants dazu in unseren Ländern. Also die Kategorie war jetzt in dem Fall Sportler oder, du hast jetzt Angela Merkel schon gebracht, auch Nicht-Sportler, also Menschen, die global berühmt sind, Sympathieträger sind und hinter denen sich die ganze Nation versammeln kann. Und ich glaube, dass die Antwort einfach Nein ist für Österreich. Es gab halt so einzelne Momente. Also zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber mit dem falschen Namen. Also als Karl Schranz von den Olympischen Spielen 72 ausgeschlossen worden ist, da bekamen dann die Schulkinder frei, als er nach Wien zurückgekehrt ist. Oder es gibt dann diese Geschichte mit dem Unfall von Hermann Mayer. Die wurden Legenden, aber Skifahren interessiert halt uns. Also da kann man nicht so groß werden wie Federer. Thomas Muster habe ich mir irgendwann noch gedacht, aber keine Ahnung, ob ihr zum Beispiel Thomas Muster noch kennt.
Ja, ich ja, aber weil ich mich ja für Tennis interessiert habe.
Ja, genau, aber ich war es halt ehrlich gesagt nicht so recht. Also das am ehesten, was mir noch eingefallen ist, wäre Niki Lauda, der so in dieser Liga mitspielt, also unser Niki Nationale. Aber da gibt es einen großen Unterschied. Der war halt kein Sympathieträger. Und das war aber Teil von seinem Image. Also sein Geiz zum Beispiel war absolut legendär. Ich muss aber gleichzeitig gestehen, also Niki Lauda ist ja 2019 gestorben. Ich habe seine Handynummer nach dem Tod noch 1-2 Jahre lang einfach eingespeichert gehabt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die zu löschen.
Hast du nochmal darauf angerufen?
Nein, natürlich nicht. Nein. Und wenn man dann vom Sport weggeht, dann gibt es halt andere Leute, die Kultstatus haben, auf die wir auch sehr stolz sind. Also zum Beispiel Elfriede Jelinek. Aber auch auf die, im Gegensatz zu Federer, kann sich halt nicht das ganze Land einigen. Die finden manche super, aber andere überhaupt nicht. Und wieder andere haben nie eine Zeile von der gelesen. Und also wenn wir sowas wie Roger Federer bei uns finden wollen, dann kramen wir halt in unserer Geschichte. Dann wird es halt am Ende Mozart oder Sissi.
Was ja auch wieder sehr viel über Österreich erzählt.
Jo, eh.
Ehrlich gesagt, in Deutschland wäre ich mir nicht mal sicher, ob so Figuren wie Bismarck oder Martin Luther tatsächlich so konsensfähig wären. Also Luther vielleicht am ehesten noch, aber das ist wirklich so verdammt lange her, dass es eigentlich kein nichts mehr.
Beethoven.
Beethoven, ja. Wem gehört Beethoven? Wo hat denn der gewohnt? Und so, ja.
Schiller, Goethe.
Goethe, ja. Aber das ist natürlich, das ist schon so, sagen wir mal, angestaubtes Bildungsbürgertum, Heiligtum, dass man da eigentlich da wird jetzt niemand emotional, wie jetzt heute bei Federer, wenn man hier Goethe sagt, ja, also sagen wir, gut, muss ich halt lesen in der Schule, also das ist nicht mehr sehr lebendig, ja? Also es ist vielleicht ein Gott, aber es ist kein besonders wirkungsvoller Gott mehr im Alltag. Aber Florian,
ja.
Ich hätte ehrlich gesagt darauf gewettet, dass wenn wir das schon erweitern hier über Sport hinaus, dass du Arnold Schwarzenegger sagst.
Arnold Schwarzenegger hat auch als Sportler begonnen, aber ja, ich habe lang überlegt. Und ja, übergroße Figur und mittlerweile auch bei Grünen und Linkeren, vor allem durch sein Klimaengagement, zumindest ein bisschen auch nicht rehabilitiert, aber anerkannt.
Na doch, doch. Also Arnie würde ich euch als globalen Superstar zugestehen. Ich meine, er hat dann groß geworden in Amerika, aber das
ja,
erzählt
eben.
Ja auch wieder. Ja, aber das
warum willst du ihn nicht, Florian?
Ja? Was hast du gegen Arnold? Hä?
Nein, es geht nicht ums Wollen. Nein, es geht um das. Also wenn du sagst, Roger Federer vertritt die Schweiz, so wie die Schweiz sein will, dann ist es Arnold Schwarzenegger nicht. Also der ist nicht Österreich, wie Österreich sein will. Der ist sehr, sehr amerikanisch. Es gab dann auch mal einen Streit, weil in Graz haben sie das Stadion, Arnold Schwarzenegger Stadion genannt. Dann wurde er Gouverneur, dann gab es diese Geschichten mit der Todesstrafe, Riesenstreit, das Stadion heißt auch nicht mehr so. Klar, ich habe am Wochenende, am Abend, als ich ins Hotel kam, das Ende von True Lies im Fernsehen gesehen. Und das war schon ganz cool, was der in den 90ern so weggeballert hat. Aber, und ich finde ihn auch neben Falco die interessanteste Figur, die wir aufzählt haben. Aber
er ist dir nicht mehr österreichisch genug, um ein österreichischer Held zu sein, ein österreichischer Gott zu sein.
Ich glaube eben nicht, dass er dafür steht, wofür Roger Federer in der Schweiz steht. Ne?
Eben, aber das Interessante daran ist ja bei Federer in der Schweiz, dass er, ich glaube für das, also wenn man ihn anschaut oder ihn als Figur anschaut, dann steht er eben extrem für eine Schweiz des 21. Jahrhunderts, aber das ist nicht unbedingt das, für das ihn die Leute irgendwie so anhimmeln. Also die himmeln ihn an, weil er zumindest bei öffentlichen Auftritten den Eindruck erweckt, ein Normalo zu sein, aber ist er überhaupt kein Normalo. Also allein schon wegen der Tatsache, dass er jetzt eines der letzten freien Grundstücke am Zürichsee überbaut, aber was er zum Beispiel ist, also wie er die zeitgenössische Schweiz verkörpert ist, einerseits ist er Doppelbürger. Dann ist er ökonomisch total globalisiert. Er ist auf Einkommensmaximierung aus, also über all diese Werbedeals, auf Steuerminimierung. Also
Moment, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Roger Federer kann zu Hause bleiben, in der Schweiz bleiben und trotzdem Steuern sparen. Viele deutsche Stars sind schon deshalb nicht so Heimatstars wie Federer das ist, weil sie halt zum Beispiel in Monaco oder in der Schweiz leben, genau, aber um Steuern zu sparen.
Also er wohnte dann lange Zeit in Bech und hatte aber auch schon lange, ich weiß nicht, ob das ein Steuerwohnsitz ist in Dubai, aber auf jeden Fall war er sehr lange auch jeweils dort und gibt sich halt immer noch so imagemäßig in dieser Klischee-Schweiz-Heimat geerdet. Also von dem her, also diesen Aspekt herauszunehmen, das finde ich doch sehr interessant, aber eben verhimmelt oder angehimmelt wird, weil er eben so ein netter, ein bescheidener etc. ist, das finde ich dann alles etwas gaga.
Wir haben jetzt wahnsinnig viele Namen von uns gegeben und der Großteil davon waren Männer. Gibt es eigentlich Frauen in euren Ländern, die so einen Status hatten? Also eben Franziska von Almsick hat Lenz schon gesagt, aber zum Beispiel Steffi Graf oder Martina Hingis.
Also Martina Hingis, also nur Klammerbemerkung, das ist ja eine fast schon traurige, tragische Geschichte, wie die hier nie richtig akzeptiert wurde. Und ich meine, die war sau erfolgreich.
Eben.
Hinweis, es gibt vom FZRF einen Doc-Film, der vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, über sie. Der ist richtig spannend. Und da musste ich einfach den gesehen und gemerkt, auch ich musste da mein Bild von ihr revidieren.
Ja, bei Steffi Graf, das war eine Zeit lang schon so, gerade weil sie ja zeitgleich mit Boris Becker erfolgreich war und dann einen riesigen Tennisboom ausgelöst hat und auch so als das bescheidene Mädchen galt. Sie war ja auch sehr jung schon erfolgreich. Aber die ist dann ja irgendwann gewissermaßen in die USA verschwunden, also ist dann mit Andre Agassi in die USA gezogen und ist dann auch jahrelang öffentlich eigentlich nicht mehr aufgetaucht. Die ist unsichtbar geworden und sie war halt weg aus Deutschland. Und die Deutschen haben, glaube ich, ihre Heldinnen und Helden schon gerne zu Hause.
Siehst, so geht's uns mit Schwarzenegger.
Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
Wir steigen jetzt schon mal ganz sanft in das Thema Bildung ein. Seit 2 Wochen sind ja die Ferien vorbei und wie üblich wird in der Zeit die neue Bundesschülervertretung gewählt in Österreich. Flora Schmudermeier heißt die neue Bundesschulsprecherin, die jetzt ein Jahr lang die Interessen von 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern vertreten wird. Man muss sich da jetzt nichts vormachen, gell? Also die Schülerinnenvertretung ist natürlich politisiert und Schmudermeier kommt aus der ÖVP-nahen Schülerunion. Sie ist 18 Jahre alt, wohnt in Tulln und besucht die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn und österreichische Bundesgärten. Ich muss gestehen, ich habe von der Schule noch nie gehört bis gestern.
Aber der Name ist super. Der Name ist super.
Der Name ist total toll. Ja, absolut.
Nur schon, weil Schönbrunn drin vorkommt.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass auf Schülerinnen und Schüler wird meist wenig gehört, hauptsächlich wird über sie und weniger mit ihnen gesprochen. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern, vielleicht ändert sich das auch mit Flora Schmudermeier. Vielleicht werden Schülerinnenvertreter auch endlich ein bisschen lauter, wer weiß. Schmudermeier hat am Montag aber zumindest schon mal präsentiert, was ihre Anliegen für dieses Jahr sind. Sie will einen Pflichtgegenstand Wirtschafts- und Finanzbildung ab dem 9. Schuljahr. Auch Demokratiebildung soll angeboten werden. Sie möchte verbesserten Englischunterricht an Berufsschulen und die Internationalität stärken, heißt mehr Auslandsaufenthalte für Schülerinnen und Schüler, die aber kein Luxus mehr sein sollen für finanziell Bessergestellte. Schauen wir mal, was daraus wird. Flora Schmudermeier ist aber, wie eigentlich alle, die sich schon in der Schule engagieren, aufstehen und aktiv sind, jemand, den man kennen muss.
Unser zweites Thema, eine weitere Folge Schulserie in unserem Podcast. Wir reden über Privatschulen. Lass uns mal ein bisschen allgemein anfangen. Wie viel gibt es denn bei euch überhaupt? Ich mache auch mal den Anfang. Bei uns sind es 11% der allgemeinbildenden Schulen. Bei den berufsbildenden Schulen sind es dann noch mehr. 1 Million von insgesamt rund 8,5 Millionen Schülerinnen und Schülern gehen auf Privatschulen bei uns in Deutschland. Und es werden, das ist das Krasse, es werden halt immer mehr. Also die Zahl der Privatschulen hat sich in den vergangenen 30 Jahren, also seit 1990, 91 ungefähr verdoppelt. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, bevor ich das recherchiert habe, dachte ich, dass es noch krasser wäre. Also ich hätte eher getippt, dass es eine Verdrei- oder Vervierfachung ist. Also Verdopplung der Zahlen der Privatschulen in den letzten 30 Jahren ist es bei uns ungefähr.
Bei uns kommt es darauf an, welche Stufe du anschaust. Wenn du aber die Primarschulstufe anschaust, dann spielen Privatschulen bei uns wirklich eine marginale Rolle im Schulsystem. Also auf Primarschulstufe sind die ganze Schweiz gesehen 93% der Schulen staatlich. Und selbst im internationalen Genf, also mit all diesen multinationalen Konzernen und den UN-Organisationen, sind es 78% der Schulen, die staatlich sind.
Primarschulstufe ist erste bis, also jetzt nach Deutschland, österreichische Bildung, erste bis neunte.
Also Kindergarten bis und mit sechste Klasse, bei der Sekundarschulstufe 1, das wäre dann siebte, achte, neunte, hat es etwas mehr private, aber noch nicht allzu viel. Also
okay.
Dreht dann etwas bei Sekundarschulstufe.
Nur um immer mal wieder, wie in dieser Serie, daran zu erinnern, dass Primarschule und Grundschule nicht ganz identisch sind zwischen unseren Ländern. Aber interessant finde ich, dass du das wenig findest. Es sind ja ungefähr so viel wie in Deutschland und meine Wahrnehmung dieses Anteils ist ehrlich gesagt ganz anders. Ich finde den privaten Anteil ziemlich groß. Also ich finde diese, bei dir sind es irgendwie da 7% im Primarschulbereich und dann 22% in Genf. Ich finde das viel. Bei uns sind es halt, wie gesagt, 11% der allgemeinbildenden Schulen. Das kann aber ehrlich gesagt auch daran liegen, dass es hier in Berlin, wo ich ja wohne, so extrem ist, dass hier mittlerweile jede fünfte Schule eine Privatschule ist. Also wir sind bei 20%. Das ist schon deutlich mehr.
Also ich kann deine Wahrnehmung nachvollziehen. Also wenn man sich jetzt nur in Wien bewegen würde, dann hätte ich genau das gleiche Gefühl wie du. Also da ist Privatschule einfach was Alltägliches und Privatschulen sind omnipräsent. Aber eben je mehr man aus Wien rauskommt und je kleiner dann auch die Städte werden, desto weniger spielen Privatschule eine Rolle, bis hin zu Regionen, wo es nicht einmal eine gibt. Also ja, ich glaube, das ist ein Berlin-Blick, den du da hast.
Ja, aber es liegt ja auch auf der Hand. Also eben, wieso hat Genf so einen vergleichsweise hohen Anteil? Weil da halt viele Familien hinkommen, mal für ein paar Jahre vielleicht. Die wollen ihre Kinder so in Schulen haben, bei denen sie wissen, dass es quasi Plug and Play ist. Also steckst sie dort rein und wenn sie nach 2 Jahren wieder raus müssen und dann in Kuala Lumpur zur Schule gehen müssen, muss sie dort wieder...
Die Plug and Play Schule.
Nein, also was interessant ist, bei den gymnasialen und den beruflichen Mittelschulen, da sieht es dann etwas anders aus. Da sind wir dann noch so bei einem Staatsanteil von 56%. Aber eben, das sind immer die Anzahl der Schulen, nicht unbedingt die Schülerzahlen. Und was ich ganz interessant gefunden habe in diesen Statistiken, was auch etwas darüber aussagt, wo Privatschulen halt auch ein Potenzial haben, also das meine ich jetzt ganz positiv, und wo der Staat sich auch halt gerne etwas rausnimmt, ist bei den Sonderschulen. Und da machen die staatlichen Institutionen nämlich gerade noch einen Drittel aus.
Du, Matthias.
Yes, Sir.
Du wischst da irgendwie so gerade dieses Privatschulen in der Schweiz, marginale Rolle, du tust da irgendwie so rum. Aber nichts für gut, ihr habt doch in der Westschweiz diese super teuren Mega-Internate und bildet dort die Diktatorenkinder der Welt aus, nicht?
Ja.
Schon.
Haben wir. Gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese super teuren Institute irgendwas eine große Rolle spielen. Und jetzt, ich sage jetzt etwas sehr Morbides, aber die meisten von denen kommen ja dann in die Schlagzeilen und werden schweizweit etwas bekannt, wenn wieder mal irgendein Unfall passiert. Oder es gab mal vor ein paar Jahren einen Fall, wo einer zu Tode gestürzt ist. Also dann sind die irgendwie präsent, und sonst ist das so in einer sehr, ja auch am Schluss, einer kleinen Parallelwelt, wo die
operieren. Also der Parallelwelt, in der Kim Jong-un zur Schule geht.
Nein. Kim Jong-un ging in Bern oder bei Bern in eine öffentliche Schule.
Okay.
Und eben, also diese, von denen du sprichst, diese Institute ziehen dann diesen globalen Geldadel an. Es gibt aber auch Institute, die für das hiesige Bildungssystem, zumindest in besser gestellten Kreisen eine Rolle haben, also zum Beispiel das Alpinum in Zuoz, es gibt in Schias, also das sind jetzt so Orte im Bündnerland, die auch etwas im Einzugsgebiet der Region sind, wo ich aufgewachsen bin, also das ganze Zürich. Und dort schicken dann auch Schweizer Eltern ihre Kinder hin, wenn es irgendwie in der normalen Schule nicht klappt, wenn sie aus irgendwelchen Gründen andere Betreuung für ihre Kinder wollen oder wenn die Kinder halt allzu blöd tun. Und für das zum Beispiel sind auch Klosterschulen interessant, zum Beispiel Engelberg oder Diesentis, also das gibt es schon, ja.
Klosterschulen, wenig überraschend, mein Stichwort.
Ich habe das als Steilvorlage für dich gedacht.
Danke, danke. Also wie gesagt, mein Weltbild ist ehrlich gesagt ein bisschen ins Wanken geraten. Ich bin davon ausgegangen, bei euch ist Privatschule der Normalfall. Aber okay, so kann man sich irren. Ja, also bei uns spielen sie schon eine Rolle, wobei es eben je nach Schultypen starke Unterschiede gibt. Also bei Volksschulen es gehen nur 5% der Schülerinnen und Schüler in eine private Schule, bei Gymnasien sind es schon knapp 16 und bei berufsbildenden mittleren Schulen sind wir auf 34,2% laut Statistik Austria. In Summe sind es 10%. Die Zahlen sind gestiegen, also von Schülerinnen und Schülern in Privatschulen, aber gar nicht so stark, wie man vielleicht meinen mag. Und von den insgesamt gibt es in Österreich so ein bisschen mehr als 6.000 Schulen und gut 12% sind privat. Und deshalb die Klosterschulen, der Großteil davon sind keine Elite-Schulen, sondern konfessionelle Schulen. Also fast die Hälfte werden von Religionsgemeinschaften getragen, zum allergrößten Teil natürlich von der katholischen Kirche.
Und das sind dann aber ganz normale Schulen? Also was heißt katholische Schulen bei euch?
Ja, genau. Also das sind dann ganz normale Schulen. Also ich gehe zum Beispiel öfter für Vorträge an Schulen und manchmal checke ich es gar nicht, dass das jetzt eine katholische Privatschule ist. Also die sind ganz normal. Konfessionelle Schulen werden ja auch vom Staat stark finanziert. Und deshalb versuchen ja zum Beispiel so alternative Schulen, Montessori-Schulen zum Beispiel, die schauen, dass sie unter das Dach der Diakonie kommen und offiziell deshalb eine konfessionelle Schule sind, damit sie diese staatlichen Förderungen kriegen. Und das Schulgeld für diese konfessionellen Schulen, das ist dann auch gar nicht so dramatisch. Also ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht. Einmal Gymnasium Ursulinen in Innsbruck habe ich geschaut, da kostet es 10 Mal das Jahr 141 Euro. Wenn man Tagesbetreuung will, dann noch mehr. Und am Sacré-Cœur in Wien ist es halt ein Hunderter mehr. Das ist viel Geld, keine Frage, aber halt wirklich nichts im Vergleich zu anderen.
Aber diese Montessori-Schule, von der du gerade erzählt hast, die würde kein Geld kriegen, wenn sie nicht unter ein konfessionelles Dach gehen würde? Also sowas wie freie Schulen, die auch dann staatliche Gelder kriegen, gibt es bei euch gar nicht?
Sie kriegen viel, viel, viel weniger bis,
aha, ja. Okay. Interessant. Konfessionelle Schulen gibt es in Deutschland auch, sind aber weniger. Also es sind insgesamt keine 1.000 im ganzen Land. Das ist, wenn man das verzehnfachen, durch 10 teilen würde, wären es halt keine 100 bei euch in Österreich. In Österreich sind es also auf die Größe gerechnet viel, viel mehr. Die meisten dieser konfessionellen Schulen sind Gymnasien. Ich erinnere mich an ein Gymnasium, das war bei mir in der Nähe in Dortmund, wo ich aufgewachsen bin. Das war ein katholisches Gymnasium und ich weiß noch, dass da angeblich, ich war da nie drin, aber angeblich lagen da so in der Pausenhalle Teppichböden. Und das fand ich völlig irre. Erstens, dass sie dafür offenbar Geld hatten und zweitens, dass sie gehalten haben. Bei uns wären die nach ein paar Tagen völlig ruiniert gewesen.
Ich liebe Dortmund. Allein dafür.
Nur noch kurz zum Geld. Ich habe wo die Zahl gesehen, das ist eben auch so eine Durchschnitts- und Überschlagszahl. Also das für... Also im Durchschnitt bei einer Privatschule in der Schweiz man mit etwa 2.000 Franken im Monat rechnen muss. Also ist dann bei irgendwie knapp 25.000 Franken.
Moment, jetzt habe ich nicht aufpassen. 2.000 Franken im Monat?
Im Monat,
ja. Wow.
Und die meisten Privatschulen in der Schweiz, die erhalten kein Geld vom Staat. Also die müssen sich selber finanzieren. Es gibt Ausnahmen, gerade bei konfessionellen Schulen. Zum Beispiel hat kürzlich auch eine Geschichte über eine Mädchensekundarschule in Wiel, im Kanton St. Gallen bei uns im Blatt, die werden über die Schülergelder, also so einzelfinanziert durch den Staat und können sich so auch über was haben. Aber bei den vielen anderen Privatschulen, die müssen selber schauen, dass das funktioniert. Und interessanterweise ist bei uns auch so, sind diese katholischen, aber auch reformierte Schulen entstanden, weil im 19. Jahrhundert der Staat das Schulprivileg für sich eingesagt hat. Und viele dieser Schulen sind aber inzwischen auch eingegangen oder der Glaube spielt jetzt wie bei dir, Florian, so eine nebensächliche Rolle.
Moment, das heißt, bis ins 19. Jahrhundert durften nur Kirchen Kinder unterrichten?
Nein, aber der Staat hat dort einfach klar gesagt, Freunde, jetzt machen wir Schulwesen, jetzt gibt es eine Volksschule und wir gehen da rein und wir haben da zu sagen. Und eben, also schon 100-mal gesagt, aber die moderne Schweiz ging ja aus einem Konfessionskrieg hervor, von dem her spielte das doch eine recht zentrale Rolle. Jetzt gibt es so in meiner Wahrnehmung, wenn gewisse religiösen oder konfessionellen Schulen hardcore-mäßig drauf sind, das vor allem so evangelikale Schulen.
Die sind vom Staat anerkannt, evangelikale Schulen.
Ja, das ist ehrlich gesagt auch nicht allzu schwer. Also kommt hier auf den Kanton drauf an, am Kanton Zürich. Ich habe da gestern noch diese Liste durchgeschaut mit allen anerkannten Privatschulen. Da gibt es sehr viel Montessori drauf, etwas Rudolf Steiner und dann ja immer wieder mal so evangelische, evangelikale oder voll evangelikale Schulen. Die müssen einfach gewisse Vorlagen erfüllen. Das hat aber mehr mit Lehrplänen etc. zu tun. Aber wenn es dann um den Glauben geht, haben die recht große Freiheiten. Die sagen dann auch, und die Schulleiter solcher Schulen sagen dann auch solche Sachen, wie zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal, eigentlich sollten Kinder bis zur Pubertät in einem klar definierten Raum aufwachsen. Je mehr diese Überzeugungen oder Werte zwischen Schule, Eltern und auch Gemeinde übereinstimmen, je klarer diese Welt also definiert ist, desto optimaler kann sich das Kind entwickeln.
Das wäre genau mein Fall gewesen. Also so Bekenntnisschulen,
oder? Super,
oder?
Ja, super.
Ehrlich gesagt, ich würde dem auch nicht zustimmen, aber ich finde es jetzt auch nicht skandalös. Mein Gott, dann gibt es ja verschiedene Schulangebote und halt auch sowas.
Nein, hab ich gesagt, was dann skandalös ist, es gibt immer mal wieder Fälle, wo wirklich irgendwelche Rappelköpfe eine eigene Schule aufbauen. Ich glaube, der kürzeste Fall, der hat die WOTS aufgedeckt, wo so reichsbürgernahe Kreise irgendeine Schule aufgetan haben. Das ist dann schon problematisch.
Oh Gott, ja, das gibt's auch. Das gab es bei uns auch, gerade in den letzten 2 Jahren in Verbindung mit dem Querdenken-Milieu, zumindest genau. Versuche in diese Richtung, genau. Aber diese Zeugnisse, die man an diesen konfessionell gebundenen Schulen kriegt und auch an diese evangelikalen Schulen, Matthias, von denen du jetzt berichtet hast, die gelten aber ganz normal, ja? Also Privatschulzeugnisse sind quasi gleichgestellt, da gibt's jetzt keine, wird nicht anders verrechnet oder so.
Jein.
Ja, bei uns auch jein. Es ist nicht so ganz einfach. Also wenn die Schule Öffentlichkeitsrecht hat, dann ist es alles kein Problem. Zeugnis, Matura, ganz normal. Aber es gibt halt andere Formen auch. Also zum Beispiel Statutschulen, die haben mehr Freiheiten beim Lehrplan, bei der Tagesgestaltung. Da muss dann an und für sich eine Übertrittsprüfung stattfinden, wenn du ins normale Schulsystem wechselst. Es gibt auch Schulformen, bei denen du als Schülerin, Schüler externe Prüfungen ablegen musst, damit deine Leistungen bewertet werden. Also es ist nicht ganz trivial.
Ähnlich, die Details sind mir unbekannt, aber unter anderem ist es zum Teil bei Übertrittsprüfungen so, dass die Vornoten dann nicht zählen von den Privatschulen. Zum Beispiel private Gymis, zu Recht oder nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber zumindest zu meiner Zeit auch etwas den Ruf hatten, zumindest hier in Zürich, dass du dort deine Leistung auch etwas, ich will jetzt nicht sagen erkaufen kannst, aber es vielleicht schon Gründe gibt, wieso dort die Dropout-Quote niedriger ist als an den staatlichen Gymnasien.
Werbung. Moderne Designs, höchste Qualität und Sustainability. All das verspricht das schwäbische Fashion-Label Olymp. Von klassischen Businesshemden bis hin zu stylischer Alltagsmode. Das Sortiment von Olymp ist allumfassend. Mit Green Choice setzt das Familienunternehmen auf nachhaltige Materialien und Verpackungen. Sogar Hollywood-Star Gerard Butler ist überzeugt vom Qualitätsversprechen der schwäbischen Modemarke. Olymp. Business und Casual Looks für jeden Anlass.
Florian, du hast jetzt, wie es sich für einen Österreicher gehört, vor allen Dingen von katholischen Schulen erzählt, als es um Privatschulen ging. Ihr müsst doch aber auch noch andere Schulen haben. Also es muss doch auch noch einen anderen Privatschulsektor jenseits der Gläubigen geben.
Selbstverständlich, ja, ja.
Ich bin beruhigt.
Und zwar zum Beispiel gibt es in Wien die Vienna International School. Also das ist wahrscheinlich das, was Matthias mit Genf auch gemeint hat. Die ist halt für die Kinder der UNO-Angestellten ursprünglich gebaut worden. Es gibt das Theresianum in Wien, das ist so eine ganz traditionelle Eliteschule, die einst von Maria Theresia als Ritterakademie mit, Zitat, zum Besten des allgemeinen Wesens, besonders aber der adeligen Jugend gedacht war. Gibt es bis heute. Und dann gibt es halt, vereinzelt gibt es schon so diese richtig teuren Schulen. Also zum Beispiel die St. Gilgen International School in Salzburg, kann das sein? Ja. In Salzburg. Und da bist mit Internat bald mal bei mehr als 50.000 Euro Schulgeld im Jahr.
Red Bull der Privatschulen quasi.
Wo wir gerade von Schulgeld reden, es gab hier 1987 mal ein ganz spannendes Verfassungsgerichtsurteil zur Frage, wie hoch eigentlich das Schulgeld an Privatschulen da sein darf oder genauer gesagt, dass das Schulgeld an Privatschulen einfach nicht beliebig hoch sein darf, also dass der Staat das auch deckeln oder verbieten darf. Und in diesem Urteil findet sich die, wie ich finde, sehr schöne Formulierung, Privatschulen dürften nicht zu, ich zitiere, Standes- oder Plutokratenschulen werden. Und in den Bundesländern gibt es jetzt verschiedene Arten, wie man diesen Grundsatz auslegt. Die Landesgerichte legen das anders aus, auch die Landesregierung. Manche deckeln das Schulgeld tatsächlich bei so 100 oder 200 Euro im Monat beispielsweise. Andere senken dann anteilig die staatlichen Zuschüsse, die es bei uns für Privatschulen gibt, weil die sich auch an den öffentlichen Lehrplan halten müssen und so weiter. Also senken diesen staatlichen Zuschuss, je nachdem, wie viel Schulgeld die Schulen nehmen. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel die Schüler tatsächlich und Schülerinnen tatsächlich zahlen oder deren Eltern, ist es meistens, sind es so bis zu 1.000 Euro im Jahr, also viel weniger als bei euch, Matthias, oder mal bis zu 2.000 Euro. Aber es gibt auch immerhin 15.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland, für die deren Eltern in der Steuererklärung jeweils mehr als 10.000 Euro Schulkosten im Jahr geltend machen. Also wo man dann doch fast oder mehr als 1.000 Euro pro Monat zahlt.
Moment. Also mein Stand für Österreich ist, dass das Schulgeld für Privatschulen und auch der Nachhilfeunterricht nicht steuerlich absetzbar sind. Bei euch kann ich das Geld, das ich für eine Privatschule zahle, von der Steuer absetzen.
Jein. Eltern können 30% der Gebühren steuerlich geltend machen. Ich glaube, bis zu 5.000 Euro im Jahr. Das heißt aber, wenn man jetzt mal mit realistischen Größen rechnet, wenn sie 1.000 Euro im Jahr Gebühren zahlen für eine Privatschule, können sie 300 Euro davon anrechnen. Die müssen sie dann weniger versteuern, also auf die müssen sie da keine Steuern zahlen. Wenn man jetzt mal mit einem Steuersatz von, sagen wir mal, 30% rechnet beispielsweise, zahlen sie also insgesamt 90 Euro weniger im Jahr. Ja, das ist jetzt, okay. Macht was aus, aber es wiegt jetzt diese 1.000 Euro, die sie in Ausgabe haben für die Schule, nicht wirklich auf. Aber sag mal, wie normal ist es denn bei euch? Jetzt mal ganz konkret aus eurer Erfahrung, Florian, du hast das schon beschrieben, dass es in Wien einem das überall begegnet, dass man Kinder auf Privatschulen schickt. Kennt ihr Leute, die das machen? Ist das gang und gäbe bei euch oder fern ist euch das?
Na, also das ist gang und gäbe bei uns, von Bundeskanzlern abwärts, dass Kinder auf Privatschulen gehen. Bis hin zu meinem Umfeld und also viele eben auf konfessionelle Schulen, aber auch einige zum Beispiel in Montessori-Schulen oder dergleichen. Hm. Also es ist nicht der Standard, aber es ist jetzt nicht sehr ungewöhnlich.
Ich muss jetzt gerade hören, ich glaube, also ich kenne Leute, die auf Privatschulen gingen als Kinder. Sicher jemand, der in eine Klosterschule ging, jemand, der an eine Rudolf-Steiner-Schule ging. Und ich kenne jetzt, glaube ich, jemanden, dessen Kind auf eine katholische Schule geht. Mhm. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Ich muss jetzt wirklich etwas rumhirnen.
Also ich muss nicht hirnen. Ich müsste vielleicht hirnen, um auf eine zweistellige Zahl an Leuten zu kommen, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Aber in Berlin ist das wirklich sowas von normal. Also bevorzugt auf englischsprachige Grundschulen und Gymnasien. Die meisten begründen das damit, dass die staatlichen Schulen halt gerade in Berlin so verdammt schlecht sein und dann macht man das halt.
Weil man da mit Regenpelerine am Pult und Schirm am Pult sitzen muss, weil es irgendwie die Schuldächer undicht sind oder...
Ja, also tatsächlich hat das Berliner Bildungssystem ja durchaus zu Recht einen extrem miesen Ruf. Meine Lieblingsgeschichte ist, als wir vor ein paar Jahren hier innerhalb von Berlin umgezogen sind und die Nachbarschaft noch nicht so gut kannten und ich meine Frau mit dem Auto irgendwo parkte und ich sie fragte, wo hast du denn das Auto hingestellt? Und sie sagte, ja, da hinten um die Ecke im Industriegebiet und ich laufe da hin und versuche ihrer Wegbeschreibung zu folgen und lande halt an den Containern der örtlichen Grundschule. Also das zeigt ganz gut, in was für einem Zustand das Bildungssystem hier in Berlin teilweise ist. Also ich kann das schon verstehen, dass man gerade an bestimmten Regionen in Berlin daran zweifelt, ob die staatliche Schule, die für einen zuständig ist, quasi immer die richtige sein muss. Aber natürlich ist das auch ein relativ bequemer Hebel, um sich aus dem Solidarsystem, das so eine staatliche Schule ja durchaus darstellt, um sich daraus auszuklinken, ohne dass es unsolidarisch aussieht. Also nach dem Motto, ja, Entschuldigung, wir müssen halt, wollen auch das Beste für unser Kind und so. Ja,
ja, ja. Das ist aber das Dilemma. Also man kann das ja den Menschen nicht zum Vorwurf machen, wenn sie eben ihr Kind in eine private Schule schicken, weil eben das Dach vielleicht gerade runterfällt oder die Grundschule in Berlin in einem Container ist oder was auch immer. Gleichzeitig ziehen sich halt damit aber immer mehr genau jene Leute aus dem öffentlichen Bildungssystem zurück, die sich fürs öffentliche Bildungssystem oder fürs Bildungssystem interessieren, die sich für Bildung interessieren, und das ist natürlich ein Drama.
Also ich persönlich würde sagen, ich lehne aus ideologischen Gründen oder aus politischen Gründen Privatschulen eigentlich ab. Ja? Also ich finde das wirklich problematisch. Man kann nicht auf eine allgemeine Renten- oder Sozialversicherung drängen oder Gesundheitssystem drängen und dann sagen, aber in der Bildung machen wir unser eigenes Ding. Dafür muss aber natürlich das staatliche Bildungssystem besser werden, klar.
Jetzt kann ich da gar nichts mehr viel dazu sagen, außer vielleicht noch eine Ausnahme. Ich finde, es gibt so gewisse Spezialfälle, wo Kinder wirklich Mühe haben, sich einzugliedern ins Volksschulsystem, wo eine Privatschule Sinn machen kann, aber prinzipiell gerade auf Primarschulebene geht es mir da gleich wie dir.
Ich finde auch bei Expats, ja, die irgendwie alle 2 Jahre zwischen den Ländern wechseln, da kann man natürlich darüber nachdenken, dass es vernünftig ist, wenn die irgendwo englischsprachige Schulen vorfinden, die dann meinetwegen auch privat sein können. Aber es gibt ja nicht nur Privatschulen, die zu dem Bereich gehören, wo mit Bildung viel Geld gemacht wird. Es gibt ja auch noch ein Bildungsbusiness jenseits davon. Was ist denn bei euch so mit Nachhilfe, Industrie und solchen Geschichten?
Also das ist, glaube ich, so ein richtig großes Ding in diesen Kantonen, wo es noch Gymnasiumsaufnahmeprüfungen gibt. Also so diese Kurse, da hört man dann auch jeweils, ließ ich mir sagen, wenn man das Kind nicht in so einen Kurs geschickt hat, ja was, also ohne so einen Vorbereitungskurs geht es gar nicht. Und so das richtig Big Business aber wird dann auf Tertiärstufe gemacht. Also bei all diesen Diploma of Advanced Studies, CAS, MAS-Kursen, an den meist ja staatlichen Hochschulen und Unis, da kannst du dann so richtig, richtig Geld abdrücken.
Klar, MBAs bei uns. Ja.
Genau, oder solche Dinge noch.
Also es gibt ja bei uns keine Aufnahmeprüfung für Gymnasien. Was ist, deshalb ist es kein Business, wo es schon ein Business für Aufnahmeprüfungen gibt, ist zum Beispiel fürs Medizinstudium. Und das ist nicht auf Österreich beschränktes Business, sondern in Deutschland, in Berlin gibt es Schulen, da kannst du tausende Euro loswerden, um dich für die Medizinaufnahmeprüfung ja, in Tirol oder in Wien oder wo auch immer vorzubereiten. Ein richtig großes Geschäft bei uns ist Nachhilfe, gerade im Gymnasium. Also ich bin selber in ein Nachhilfeinstitut gegangen, also nicht um zu unterrichten, sondern um da was zu lernen. Und die waren und sind bis heute gesteckt voll. Und also es gibt verschiedene Zahlen, die herumgeistern. Ich habe das so zum Beispiel eine Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich, da steht, dass in dem Bundesland fast 30% aller Schülerinnen und Schüler externe Nachhilfe haben, also ein Drittel. Und das haben halt Investoren auch längst erkannt. Also es gibt zum Beispiel ein österreichisches Nachhilfe-Startup, das hat Anfang des Jahres 300 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt. Also das ist echt Big Business.
Die spinnen die Österreicher.
Es geht um die österreichische Landjugend. Die tritt normalerweise eigentlich nur einmal im Jahr öffentlich in Erscheinung, wenn nämlich ihr Jungbäuerinnenkalender erscheint, der, man kann es sich denken, so ein bisschen in die Nähe eines gewissen Pirelli-Produktes geht. Aber diesmal geht es nicht um die Jungbäuerin, diesmal geht es um viel, viel Geld. Die Tiroler Jungbauern nämlich müssen, das hat das Vizekanzleramt angeordnet, 800.000 Euro an Corona-Förderung zurückzahlen, weil, so die Begründung, sie nur eine Teilorganisation der ÖVP seien, also eine politische Organisation, und deshalb gar keinen Anspruch auf diese Hilfe gehabt hätten. So viel übrigens auch zur Frage, wie tief verwurzelt die ÖVP in der Landwirtschaft ist, nämlich so, dass die Jungbauern noch Teil der Partei sind. Eigentlich wäre damit das Thema ja erledigt, aber nein, wir sind ja in Tirol, lieber Florian, und dort ist Wahlkampf aktuell. Am Sonntag wird ein neuer Landtag gewählt in deinem schönen Bundesland. Und weil das Vizekanzleramt, also auf Bundesebene in Wien, momentan grün geführt ist, machen die Tiroler ÖVP-Bauern nun einen politischen Streit aus dieser Zahlung, die sie da leisten sollen. Es werde sich erst, Zitat, herausstellen, ob man die Gelder zurückbezahlen werde, sagt der Dominik Draxel, Chef der Jungbauern in Tirol, und so eine Überraschung, natürlich ÖVP-Kandidat bei den Wahlen an diesem Wochenende. Zitat weiter, wir sind jetzt mit diesen Tatsachen konfrontiert worden, wir werden das prüfen und dann schauen, wie wir da dementsprechend und auch weiterarbeiten werden. Und dann ist da noch Josef Geißler, das ist der Bauernbundchef, der ein oder andere, er war schon mal Thema hier im Podcast, wird sich vielleicht erinnern, das ist der Josef Geißler, der vor ungefähr gut 2 Jahren mal einer Vertreterin des WWF als, ich zitiere, Achtung, widerwärtiges Luder bezeichnet hat, sein Pech, dass das Ganze dann auf einem Video festgehalten wurde. Herr Geißler jedenfalls sagt jetzt, Zitat, die ganze Vorgehensweise, dass dies just 2 Wochen vor der Landtagswahl erfolgt, ist wohl im Wahlkampf geschuldet. Und der ÖVP-Landeshauptmann von Tirol selbst, der warf dem grünen Vizekanzleramt, übrigens dem eigenen Koalitionspartner im Bund und auch im Land, ja, Missmanagement und offensichtliche Unfähigkeit vor. Nun gut, liebe Tiroler ÖVP, wir wissen schon, wenn man seit 1945 gerade in Tirol vom Tal bis zu jedem Gipfelkreuz durchregiert hat, dann bekommt man schon mal das Gefühl, man sei quasi selbst der Staat und könne sich gegen solche Ansprüche wie diese Zurückzahlung einfach wehren und das irgendwie politisch noch verhandeln. Aber das ist nicht der Fall. Ich darf da kurz nachhelfen. Nein, ihr seid nicht der Staat, ihr seid auch nicht Tirol. Ihr spinnt ganz gewaltig.
Das war's dann, glaube ich, mit deinen Tirol-Ferien, lieber Lenz.
Ja, muss ich dazu noch was sagen? Ich kann damit leben. Ich glaube, als Tourist werden die Tiroler mich jederzeit willkommen heißen. Das ist, glaube ich, da kennen sie, glaube ich, nichts. Da schauen sie, glaube ich, über solche Feinheiten hinweg.
Die sind da flexibel genug.
Also, das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch vorbereitet?
Wir haben einen Text drin, der Frage nachgeht, wieso eigentlich in allen anderen europäischen Ländern sich die Regierungen mit Hilfspaketen für ihre Bürgerinnen und Bürger überbieten, um die Folgen der galoppierenden Inflation und der steigenden Energiepreise abzufedern. Und in der Schweiz bis jetzt da eigentlich kaum etwas, wenn sogar eigentlich nichts passiert ist. Und wir feiern den 30. Geburtstag des Regenbogenfischs. Das ist diese Kinderbuchfigur und die hat ein Schweizer erfunden und zeichnet sie bis heute. Der heißt Markus Pfister und meine Kollegin Barbara Achermann hat ihn getroffen und porträtiert.
Dieses Ding mit den Glitzerschuppen.
Genau.
Ah. Genau.
Florian.
Ja, bei uns gibt es eine Geschichte, das Wiener Kinder- und Jugendamt betreut jährlich mehrere 10.000 Kinder, denen die Erziehungshilfe ein sicheres und besseres Leben ermöglichen soll, aber das gelingt nicht immer. Es gibt Kinder, die werden viele Stunden Autofahrt von ihren Eltern entfernt, in Wohngruppen untergebracht, erfahren dort Mobbing und sexuellen Missbrauch, so wie die Kinder der Familie P. aus Wien. Und unsere Autorinnen Clara Porak und Lisa Kreuz haben die Familie über viele Monate hinweg begleitet und erzählen die Geschichte.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.